14, der Autoren-Podcast. Präsentiert von Dr. Daniela Preis. Ausgabe Mai 2021. Daniela Preis im Gespräch mit Petra Schier zum Thema Recherche für historische Romane, Teil 2.
Sie haben in Ihrer aktuellen, ja, vielleicht ist es einfacher, wenn Sie das erzählen. Also Sie haben ja jetzt von Ihrer Lombardenreihe gerade den dritten Teil herausgebracht. Das spielt im Umfeld von Geldwechslern. Und jetzt ist das ganze Münzsystem und Finanzsystem zu dieser Zeit ja auch sehr unübersichtlich, auch wegen diesem ganzen kleinteiligen Deutschen Reich. Und wenn man jetzt speziell wissen möchte, wie ist das zu dieser Zeit an genau diesem Ort, wie können Sie das zielgerichtet herausfinden, ohne damit zu viel Zeit zu verlieren?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Und hier hat mir tatsächlich geholfen, dass ich über das Thema immer mal wieder schon bei der Recherche gestolpert bin und mir dann eben tatsächlich solche Sachen auch zur Seite gelegt oder rauskopiert habe, damit ich da später irgendwann mal Zugriff drauf habe. Denn wenn ich solche interessanten Details finde, dann, und das würde ich auch immer wieder raten, dann tatsächlich auch eine Notiz machen oder das kopieren oder sich irgendwo einen Ordner anlegen und das sammeln. Man braucht es irgendwann mal. Also die Erfahrung habe ich einfach gemacht. Und ja, so, wenn man jetzt so ganz zielgerichtet sucht, dann ist das tatsächlich wieder, man fängt mit dem Großen und Ganzen an. Man macht sich erstmal kundig über das Münzwesen im späten Mittelalter und über Geldverleiher, in dem Fall auch über die Lombarden, im Gegensatz zu den Juden, die ja auch Geld verliehen haben oder von denen der Geldverleiher eigentlich ausging. Die Lombarden kamen ja dann eher später noch hinzu. Und später dann, noch ein bisschen später dann auch ganz andere Leute, die eigentlich ja gar nicht ursprünglich Geld verleihen durften, weil die Kirche es verboten hat, aber sie haben es dann doch gemacht. Das sind dann so Sachen, mit jedem Artikel, den man liest, mit jedem Beitrag in einem wissenschaftlichen Werk, kriegt man ein besseres Bild. Das braucht Zeit. Und ja, das ist einfach, das sind Sachen, das kommt doch drauf an, wie detailliert muss ich es denn jetzt wirklich wissen? Muss ich jetzt genau wissen, wie die Münze aussah? Oder muss ich jetzt genau wissen, wie viele Kunden da am Tag bei so einem Münzwechsler rein und ausgingen? Oder reicht es zu wissen, wie generell der Münzwechsel funktionierte? Und den Rest kann ich tatsächlich dann auch aus meinem Gefühl für die Epoche selbst schließen. Also das ist dann auch so eine Sache, die mit der Zeit auch und mit der Erfahrung kommt. Wie viel muss ich recherchieren, um das Ganze am Ende glaubwürdig zu beschreiben, ohne mich wirklich zu verzetteln in der Recherche? Denn da kann man ja wirklich 100 Jahre recherchieren und weiß immer noch nicht alles. Das ist letztendlich eine Sache, dass man lernt, nach welchen Suchwörtern muss ich jetzt suchen, um das richtige Ergebnis zu finden in den Suchmaschinen.
Jetzt gehe ich mal von Ihrem Beispiel kurz zu meinem. Ich hatte vor 2 Wochen so eine ganz ähnliche Geschichte, nämlich ich habe erstmal für mich rausgearbeitet, wie ist eigentlich genau meine Frage, für die ich gerade eine Antwort brauche. Und die Frage war dann letztendlich, wie die praktische Religionsausübung eines Papiermachers um 1630 in Nürnberg war. Und dann wird es schon schwer, die richtigen Schlagworte auch zu finden.
Ja, da würde ich zuerst mal, also ich, wenn mir sowas jetzt begegnet, dann würde ich zunächst mal fragen, wozu brauchen Sie das? Was ist der Grund? Wozu ist diese Information notwendig? Ist es jetzt nur, um zu wissen, ob der ein Tischgebet gesprochen hat oder morgens nach dem Aufstehen ein Morgengebet, oder hat das speziell was mit der Handlung zu tun, ist mit der Handlung so stark verquickt oder entwickelt sich aus dieser speziellen Glaubensausübung irgendetwas Plotrelevantes? Ist das so? Das wäre meine erste Frage, die ich mir jetzt stellen würde. So, und daraus ergibt sich dann schon, muss ich da überhaupt viel weiter recherchieren? Oder kann ich da mit gesundem Menschenverstand und dem, was ich über die Epoche allgemein weiß, schon genug beitragen, um das in einen glaubwürdigen Rahmen zu bringen? Da muss man wirklich abwägen. Also es ist tatsächlich so, ist gut, ein Papierhersteller, der wird auch nicht anders gewesen sein als ein Weber oder als ein Schuster oder sonst irgendjemand. Also ich glaube, da kann man schon mal auf den Grundnenner Handwerker reduzieren.
Ja, so weit
von
war
ich Handwerker auf Bürger, weil es auch keinen Unterschied macht, ob das ein Kaufmann war oder ein Handwerker. Also ich denke mal, das wird sehr ähnlich gewesen sein. Man kann nicht bis in eine spezielle Familie hinein recherchieren. Das ist ja fast nicht möglich. Es sei denn, es gäbe tatsächlich jetzt über einen bestimmten Papierhersteller in diesem Jahr biografische Daten, weil der so berühmt war oder so wichtig war, dass der schon erforscht ist. Und da findet man vielleicht einen Anhaltspunkt, aber selbst dann wird es schwierig sein.
Ja, mir hätte das jetzt eher zur Charakterisierung der Figur gedient.
Ja, das wäre dann zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Antwort mir selber geben würde, okay, ich will die Figur charakterisieren, dann würde ich tatsächlich sagen, reicht es oder würde es mir reichen, wenn ich weiß, wie das allgemein gehandhabt wurde zu jener Zeit. 1630 ist 30-jähriger Krieg, ist Hexenverfolgung, ist viel Aberglaube, natürlich eine starke Religiosität, die Menschen sind natürlich auch regelmäßig zur Kirche gegangen, die meisten zumindest. Man kann natürlich dann auch sich überlegen, wie charakterisiere ich jetzt meine Figur? Ist das eine, die halt ganz typisch für die Zeit ist oder genau das Gegenteil davon? Geht also nicht zur Kirche aus irgendwelchen Gründen. Was ist es denn jetzt, auch ein Protestant oder ist es Katholik? Das muss man natürlich vorher auch wissen. Mhm. Und dann kann man sich eher allgemein über die Praktiken und über die Gegebenheiten der Epoche an sich erstmal schlau machen. Und das reicht oftmals schon, weil das auch von Stadt zu Stadt jetzt nicht so unterschiedlich gewesen ist.
Sie haben gesagt, dass die historischen Romane in den letzten Jahren, ich sag mal, einen Boom erlebt haben, jetzt im Vergleich zu dem, was es da vielleicht vor 20, 30 Jahren gegeben hat. Woher würden Sie sagen, kommt dieser Aufschwung für historische Romane?
Das ist eine gute Frage, die, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten ist. Also tatsächlich hat es bei mir ja so ungefähr Mitte der 90er Jahre angefangen. Da gab es eine überschaubare Menge an historischen Romanen. Und als ich dann anfing zu schreiben, begann gerade so die erste Welle und Hochzeit des historischen Romans. Also 2005 ist ja mein erster historischer Roman erschienen, Tod im Beginenhaus. Und da fing das gerade so an, dass diese Welle Schwung aufnahm, die Verlage immer und immer mehr historische Romane veröffentlicht haben. Ja, das war anscheinend einfach ein Zeitphänomen, dass die Menschen da gerade ein großes Interesse hatten oder entwickelt haben an speziell Mittelalterromanen. Also das meiste, was ja da zu der Zeit gelaufen ist, oder ich sage mal 99%, haben im Mittelalter gespielt und auch da in einer begrenzten Zeit zwischen, ich sage mal, 1150 und 1500. Was davor passiert ist, hat meistens nicht in das Schema gepasst und danach war dann ja auch kein Mittelalter mehr, das wollte dann auch keiner. Interessanterweise wurde einem auch dann als Autorin, also mir wurde dann auch mal gleich gesagt, also Antike geht schon mal gar nicht, kannst du vergessen, die Römerzeit oder so, vergiss es. 19. Jahrhundert lief zu der Zeit auch überhaupt nicht, 17. Jahrhundert war auch nichts, also die Zeit der Hexenverfolgung kam dann erst so quasi mit der zweiten Welle. Mittlerweile kam dann eine Welle mit Auswanderersagas, die sich dann auch mehr mit der Kolonialgeschichte befasst haben. Dann kamen eben auch diese ganzen 19. Jahrhundert und frühes 20. Jahrhundert dann in Wellenform quasi, so Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Mittlerweile sind wir bei den 50er Jahren oder 60er Jahren angekommen. Ich denke mal, das wurde einfach auch sehr stark ausgeschlachtet, weil man gemerkt hat, die Leute haben Interesse, die haben das gekauft, die wollten auch immer wieder sehr ähnliche Bücher haben. Was dazu geführt hat, dass es eben auch sehr, sehr viele sehr gleichförmige Titel gibt, die ich so ein bisschen bezeichne als die In-Titel. Also die und dann Goldhändlerin, die Sattlerin, die keine Ahnung was. Also immer war irgendwo ein In hinten dran und eine Berufsbezeichnung. Das war tatsächlich so eine Modeerscheinung. Mhm. Also es gibt es ja immer mal wieder, dass bestimmte Themen zu bestimmten Zeiten dann als Modewelle dann aufkommen und jetzt mittlerweile aber auch wieder abgeflacht sind. Also es ist auch so, dass die Zahl der historischen Romane insgesamt mittlerweile in den letzten 5 Jahren sehr stark abgenommen hat und man als Neuling es schon sehr, sehr schwer hat, überhaupt noch einen Verlagsvertrag für einen historischen Roman zu bekommen. Da muss es wirklich schon ein knaller Titel sein, der den Verlag wirklich auch so überzeugt, dass sie dann das machen wollen. Ansonsten tummeln sich ja überwiegend nur noch die gut etablierten Autorinnen und Autoren auf diesem Spielplatz, sage ich jetzt mal.
Und trotzdem habe ich zumindest festgestellt, dass es für Recherche, das war jetzt auch ein Grund für dieses Interview, im Internet wenig gibt. Also, dass mir mal ein Autor sagt, wie recherchiere ich für einen historischen Roman oder dass es dazu Interviews, Blogbeiträge gibt, fand ich jetzt ganz dünn gesät und das hat mich eigentlich überrascht, weil es ja doch ja einige historische Romane dann jetzt gibt und etliche Leute diese Frage haben, wie gehe ich daran?
Ja, das kann schon sein. Also damit habe ich mich tatsächlich auch selbst noch nicht befasst, ob es da so viele Angebote gibt. Ich glaube aber auch, dass das heute mein erstes Interview ist, dass ich in all den Jahren, und es sind ja nun jetzt schon 16 Jahre, dass ich schwerpunktmäßig mit der Recherche befasst. Woran das liegt, ist schwer zu sagen. Also von sich aus werden wahrscheinlich die meisten Autorinnen und Autoren das nicht für notwendig erachten, da irgendwo das zu schildern oder ins Detail zu gehen. Das ist meistens auch nur so eine Nebenfrage in einem Interview. Wenn ich ein Interview gebe, ob das schriftlich ist oder auch vis-à-vis, dann kommt natürlich auch immer mal die Frage, ja, wie recherchieren Sie denn? Und dann fasst man das in wenigen Sätzen zusammen, was wir heute in über einer Stunde besprochen haben. Ja. Und viel mehr wollen vielleicht auch die Leserinnen und Leser gar nicht wissen oder wenn sie es denn wissen wollen, dann ist es mehr so ein vereinzeltes Interesse vielleicht. Oder wenn man selber auch schreibt, dann hat man das Interesse daran, wie mache ich das? Aber es ist wahrscheinlich, der Marktplatz ist nicht so groß, dass man damit hausieren gehen könnte, nehme ich mal an. Mhm. Das so ins Detail wird vielleicht auch die Leserschaft nicht so unbedingt gehen wollen, bis auf einige wenige. Und mit denen kann man unter Umständen dann auch mal persönlich sprechen oder schreiben, dass dann vielleicht mal eine Frage per E-Mail gestellt wird oder so.
Ja, ich habe jetzt mehr an die Autorenschaft gedacht, die ja trotzdem den Anspruch haben muss, es dann vernünftig zu schreiben. Aber vielleicht liegt es auch an mir, ich komme auch aus der Wissenschaft.
Das ist aber vielleicht auch so, dass die Autorinnen und Autoren, die sich mit historischen Romanen befassen oder die selbst welche schreiben, dass die oftmals entweder einen Hintergrund haben, dass sie vielleicht Geschichte studiert haben oder dass sie von sich aus eben tatsächlich diese Freude an der Recherche haben und gar nicht wirklich dann letztendlich darüber nachdenken, wie habe ich das denn jetzt gelernt oder wie habe ich das gemacht? Die sind einfach ins kalte Wasser gesprungen und haben angefangen. Also so, es ist ja auch schwierig, eine wirkliche Hilfestellung zu geben, wie mache ich das denn jetzt? Ne? Letztendlich kann ich ja auch nur sagen, ich fange mit dem großen Ganzen an und dampfe das dann immer weiter ein auf bestimmte Themen und das drösel ich dann wieder auf. Die Alltagswelt in einer Epoche ist ja schon alleine unter Umständen jahrelange Recherche. Man kann schwer Hilfestellung geben, würde ich sagen. Also man kann grundsätzlich sagen, ja, also verzettel dich nicht. Also mach dir schon einen Plan, was du wirklich brauchst. Und den Rest lass mal außen vor. Oder mach dir den Spaß dann, wenn du mit dem Buch fertig bist und recherchiere dann die Details noch, die dich interessieren, die aber jetzt nicht wirklich wichtig waren. Man kommt ja vom Hundertsten ins Tausendste, wenn man sich nicht ein Ziel setzt. Also das ist schon ganz wichtig, aber mehr kann man letztendlich auch nicht tun. Also es gibt ja auch keinen Grundkurs Recherche an der Uni. Zumindest hat es bei mir keinen gegeben. Das wüsste ich nicht. Also ich musste mir das auch selbst beibringen, mehr oder weniger. Oder habe dann natürlich auch durch die Materialien, die mir zur Verfügung gestellt wurden, gelernt, wie ich Dinge nachschlage oder wo ich dann suchen muss. Aber ja, das sind eben Bibliotheken, Archive, einschlägige Webseiten, die man mit der Zeit kennenlernt. Vielleicht ist es einfach, weil es so ein weites Feld ist, dann auch wieder, dass man gar nicht so darüber redet, weil es so individuell auch ist. Jede Geschichte braucht eine andere Recherche. Und es sind nicht nur die historischen Romane. Ich recherchiere ja durchaus auch für andere Bücher. Ja. Also ich habe schon über das Segeln recherchiert, über das Leben und Wirken von Fischern an der Nordsee oder Hunde. Also ich schreibe ja auch diese Weihnachts- und Liebesromane, in denen immer Hunde eine wichtige Rolle spielen. Und da muss ich auch ganz viel recherchieren. Also das sind natürlich dann wieder andere Dinge.
Lesen Sie denn auch Romane oder Biografien von Leuten, die damals gelebt haben, insofern es dann welche gibt, um eine stärkere Stimmung auch dafür zu bekommen, wie damals die Atmosphäre war, wie das Lebensgefühl war, über die Fakten hinaus?
Historische Romane von Kolleginnen und Kollegen lese ich mittlerweile nur noch selten, sehr ausgewählt. Ich stelle auch fest, dass es mich oftmals eher blockiert, als es mir weiterhilft. Das kommt aber drauf an. Also wenn es ein Roman ist, den ich wirklich gerne lesen möchte, weil mich das Thema jetzt so wahnsinnig interessiert oder die Geschichte, klar, dann lese ich den auch. Für die Recherche nützt mir das eher selten was, klar. Manchmal findet man dann wieder Anhaltspunkte oder irgendwelche Dinge beschrieben, die einen dann inspirieren oder wo man denkt, ach, siehst du, das hast du auch noch nicht gewusst, kannst du jetzt auch mal noch ein bisschen weiter recherchieren, vielleicht brauchst du das selber mal. Es ist mir auch schon passiert, dass ich bei der Lektüre eines historischen Romans dann selbst inspiriert wurde zu einem neuen Thema, zu einem neuen historischen Roman. Das kommt hin und wieder schon mal vor und eher häufiger, als dass ich da für die Recherche was für mich herausziehe, weil wir meistens alle so auf einem Kenntnislevel sind, habe ich den Eindruck. Zumindest die Autorinnen und Autoren, die schon länger im Geschäft sind. Biografien sind natürlich jetzt fürs späte Mittelalter schwierig, gibt es auch, aber ist sehr schwierig, dass man da wirklich was findet, oftmals dann zu Männern und zu Märtyrern und Heiligen, was mir selten weiterhilft. Die Leute, die in meinen historischen Romanen meistens vorkommen, das sind dann doch mehr so die Bürgerlichen oder der niedere Adel oder sowas. Da findet man wenig Biografisches. Aber ich versuche natürlich Texte aus der Zeit, soweit ich sie denn verstehe und soweit sie nicht auf Latein sind, denn dann fallen mir die Haare aus vor Schreck, weil Latein ist so gar nicht meins. Ich versuche solche Texte auch mal zu lesen, gerade auch aus dem Ort, in dem die Geschichte dann spielt. Das sind dann meistens aber mehr Gerichtsakten oder Einträge in Stadtbücher. Wenn es sowas in Archiven gibt, die lese ich sehr gerne, weil man dann auch ein Gespür für die Sprache kriegt. Und auch man merkt dann auch, dass es dialektisch eingefärbt ist, die Sprache. Und wenn man den Dialekt dann auch noch kennt, selber sprechen kann, dann versteht man die Texte viel einfacher. Das ist dann schon so eine Sache, wo man mehr Gefühl dafür kriegt, was damals so das Gefühl ist. Also da muss man auch sehr viel zwischen den Zeilen lesen. Das lernt man aber auch mit der Zeit.
Gibt es denn irgendein, ich weiß nicht, ein Buch oder ein Podcast oder ein Autor, der besonders was dazu gebracht hat zum Thema Recherchieren, das Sie empfehlen könnten?
Eigentlich noch nicht mal so sehr. Also da müsste ich überlegen, aber nee, eigentlich gar nicht so sehr. Das ist so viel, da könnte ich höchstens jetzt jede Menge Bücher aufzählen, die in meinem Regal stehen, die ich empfehlen könnte. Aber das ist halt dann auch wirklich detaillierte Literatur zum hauptsächlich späten Mittelalter, die ich da empfehlen könnte. Also zum Beispiel die deutsche Stadt im Mittelalter, 1150 bis 1500. Lassen Sie mich mal gucken, wie der Autor heißt Eberhard Isenmann. Das ist ein Standardwerk für mich für die Recherche der mittelalterlichen Stadt. Und ja, das ist aber auch ein Kompendium. Das ist schwer wie Blei. Das ist riesig dick und es ist auch ziemlich teuer. Also mich hat es über 100 Euro gekostet. Aber es ist einfach fantastisch, weil man da so wahnsinnig viel über die mittelalterliche Stadt erfährt. Das ist wirklich ein Grundlagenbuch. Also solche Dinge muss man eben einfach mit der Zeit finden für sich. Und ich glaube, das ist auch sehr individuell. Es kommt ja darauf an, worüber man schreibt. Und dann gibt es eben auch für jeden Autor, für jede Autorin bestimmte Literatur, wo man immer wieder drauf zurückgreift. Ich habe auch noch Bücher, die nennen sich Die Mode Teil 1 und Teil 2. Die sind schon uralt. Und die habe ich schon als Mädchen damals tatsächlich, als ich so in diesem ersten Mittelalter-Hype drin war, habe ich die verschlungen, weil da wunderschöne Zeichnungen drin sind von mittelalterlicher Kleidung, aber auch von anderen Epochen. Also das Ganze geht irgendwie von der Antike bis ins 19. Jahrhundert mit dieser Beschreibung der Mode. Da ist aber auch sehr viel Geschichtliches immer drin. Und das sind so Lieblingsbücher von mir, auf die ich immer wieder zurückgreife. Aber ob das jetzt ein Standardwerk wäre, sei zu bezweifeln. Vielleicht braucht das jemand anderes gar nicht. Aber da ich gerne auch Kleidung beschreibe in meinen Büchern, hat mir das sehr viel geholfen.
Was halten Sie denn von Experteninterviews? Also wenn Sie nach einem bestimmten Thema recherchieren und merken, da ist jemand, der kennt sich vielleicht besser damit aus, würden Sie auch versuchen, mit dem ins Gespräch zu kommen?
Auf jeden Fall. Das habe ich auch schon getan. Ich habe schon mit Universitätsprofessoren gesprochen oder geschrieben, je nachdem. Ich habe auch schon Museen um Hilfe gebeten, denn manchmal hat man dort tatsächlich auch ganz gute Chancen, dass jemand in dieser Materie drin ist, die man gerade speziell sucht. Es gibt ja unheimlich viele Museen und auch sehr fachspezifische Themen in den Museen, wo dann aber auch Fachleute dahinter sitzen, die sich damit auskennen. Also das würde ich immer empfehlen, wenn man jemanden findet, wo man denkt, oh, den könnte ich mal fragen. Also man kann auch einfach mal ausprobieren und die Leute einfach mal so anschreiben, wenn man sagt, okay, an der Uni sitzt eine Professorin, die ist für die Geschichte des Barock jetzt besonders bekannt oder ja, die lehrt eben gerade auch über diese Epoche, einfach mal anschreiben. Vielleicht hat man Glück und kriegt dann neue Hinweise. Das klappt nicht immer. Manchmal läuft es dann auch ins Leere oder man merkt, naja, gut, das hätte ich auch selber rausfinden können. Das ist unterschiedlich, aber in der Regel ist es schon ganz schön, wenn man auch mal jemanden fragen kann, der speziell in dieser Thematik bewandert ist. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also es ist halt auch wieder eine Suche, ne, den richtigen Experten zu finden.
In Ihrer persönlichen Wahrnehmung ist Recherche was Schönes, was Freude bereitet oder eher, ja, ich will nicht sagen ein notwendiges Übel, aber eher was Anstrengendes, das vielleicht auch einfach aufhält und eben sein muss?
Unterschiedlich. Manchmal bin ich auch genervt und denke, oh, jetzt muss ich schon wieder irgendwas nachschlagen, wie nervig. Aber ich weiß genau, ich muss es halt tun, weil es eben sonst nicht anders geht. Aber grundsätzlich soll Recherche natürlich Spaß machen. Also wenn Recherche überhaupt keinen Spaß macht, und man sich dahin quälen muss und, oh nee, ich will eigentlich gar nicht, dann sollte man sich überlegen, ob man wirklich einen historischen Roman schreiben will. Denn ohne Recherche geht es einfach nicht. Man muss wirklich Spaß an der Geschichte haben, man muss Spaß daran haben, Informationen zu suchen und zu finden. Wenn sie dann gefunden sind, dann ist das eigentlich auch immer eine tolle Sache. Dann ist das so ein Aha-Effekt. Ich habe jetzt auch gerade 2 neue Recherchebücher, eins als Kindle-Buch und eins tatsächlich als Printbuch ergattert, wo ich ganz glücklich bin, dass ich die entdeckt habe, auch über Querverbindungen und Links in verschiedenen Internet-Blog-Artikeln bin ich darauf gestoßen. Und ich bin ganz, ganz glücklich, dass ich die gefunden habe, weil ich jetzt auch feststelle, die untermauern das Thema wunderbar, was im Moment in meinem aktuellen Manuskript sehr schwerpunktmäßig behandelt wird. Wovon aber ich ursprünglich dachte, das ist ganz anders. Und ich habe jetzt neue Dinge gelernt. Das ist auch einfach der Spaß daran, neue Dinge zu entdecken, die man selber noch nicht so wusste oder von denen man gar nicht geahnt hat, dass es in dieser Epoche möglich war. Also das muss man schon mitbringen, denke ich. Eine Begeisterung für Geschichte und für Recherche sollte schon da sein. Sie ist manchmal lästig, das gebe ich zu. Sie ist auch anstrengend und zeitraubend. Aber man sollte schon eine Freude dafür mitbringen. Ansonsten ist es eher kontraproduktiv, würde ich sagen.
Jetzt haben Sie das Wort Recherchebücher verwendet, aber Sie meinen jetzt nicht Bücher, die anleiten, sondern Bücher, die die Inhalte enthalten.
Also bei mir sind Recherchebücher immer also Bücher, die ich in meiner Recherche entdeckt habe. Es ist also tatsächlich, ich darf auch noch nicht mal sagen, worum es geht, weil das zu viel verraten würde. Dann steigt mir der Verlag aufs Dach, weil ich das Thema nicht verraten darf. Es ist einfach ein Thema, in diesem Fall, was in beiden Büchern, das ist auch vom selben Autor, sind beide Bücher. Die sind aber auch schon ein bisschen älter. Die sind auch aus den 90er Jahren schon. Deswegen, die gibt es, oder ich dachte erst, die gibt es auch gar nicht mehr. Oder es gibt vielleicht gar keine Dinge mehr. Und dann habe ich sie doch im Antiquariat entdeckt, beziehungsweise eins als Kindle-Version. Hätte ich nie gedacht, dass dieses Buch für Kindle vorhanden ist. Aber doch, ich habe es entdeckt. Es ist wunderbar. Und sehr, sehr spannend, wobei diese beiden Bücher jetzt auch noch auf Englisch sind. Also ich würde immer auch raten, sich mindestens einer Fremdsprache richtig gut zu bewandern. Am besten Englisch, weil sehr viel Quellenmaterial oder sehr viel wissenschaftliches Material auch auf Englisch zur Verfügung steht. Das sollte man auf jeden Fall können. Andere Fremdsprachen schaden natürlich auch nicht. Und wenn man zufällig auch noch Latein kann, wäre das natürlich das i-Tüpfelchen. Das ist allerdings wahrscheinlich bei den meisten eher nur rudimentär oder gar nicht vorhanden. Aber Fremdsprachen sind schon sinnvoll, weil man die auch ein bisschen wenigstens kann. Man kann natürlich Übersetzungstools verwenden, aber da geht dann auch wieder vieles verloren.
Dann gibt es noch den großen Unterschied zwischen fiktiven Figuren und real existierenden Personen, über die man recherchiert und schreibt. Inwieweit müssen Sie da anders vorgehen?
Also ich habe das bisher nur einmal gemacht, dass ich über eine Person geschrieben habe, die wirklich existiert hat, also eine wahre Geschichte in Romanform nochmal erzählt habe. Das ist in der Hexenschöffe die Geschichte von Hermann Löhr, der tatsächlich gelebt hat. Und das ist auch das Buch, bei dem die Recherche über Jahrzehnte ging, immer mal wieder und eigentlich auch ursprünglich gar nicht mit dem Ziel, daraus ein Buch zu machen. Dieser Wunsch ist dann erst vor einigen Jahren konkret geworden. Bis dahin habe ich mich einfach immer nur wieder aus der Freude an der Recherche damit befasst, weil mir das auch immer wieder über den Weg gelaufen ist. Und diese Geschichte der Hexenverfolgung in Rheinbach, was auch mein Heimatort ist, beziehungsweise in dem ich aufgewachsen bin, das hat mich natürlich dann auch besonders gepackt. Da war noch ein persönliches Interesse auch mit dabei. Und das ist aber auch nochmal ein Schluck schwieriger, als eine Geschichte zu recherchieren oder die Umstände einer Epoche zu recherchieren, auch gerne bis ins Detail und dann fiktive Figuren spielen zu lassen. Da hat man ja dann trotzdem sehr viel Freiraum. Schreibt man über jemanden, der wirklich gelebt hat, will man das ja in der Regel auch sehr detailliert tun und auch sehr an der Wahrheit bleiben. Das soll ja authentisch wirklich das wiedergeben, was passiert ist. Und da stößt man auch oftmals an Grenzen. Mir ist es tatsächlich auch so gegangen. Hermann Löhr ist zwar in Historikerkreisen auch sehr bekannt, weil er diese Wahnsinnsquelle hinterlassen hat, die hochnötige, wehmütige Klage der frommen Unschuldigen, ein 600-seitiges Werk, das er selbst mit über 80 verfasst hat, eine Klageschrift gegen die Hexenverfolgung, in der er über sein eigenes Leben auch sehr, sehr viel im Detail auch erzählt und auch über die Dinge, die damals vorgegangen sind in Rheinbach. Und da konnte ich zum Teil bis hin zu Dialogen rausnehmen und übernehmen. Das war natürlich einmalig, aber dennoch bin ich an Grenzen gestoßen, weil die Stadt Rheinbach mehrmals in der Geschichte fast bis auf die Grundmauern niedergebrannt ist und viele Dinge in den Archiven einfach nicht mehr vorhanden sind. Also ich weiß zum Beispiel, dass Hermann Löhr 8 Kinder hatte, kenne aber nur den Namen des ältesten Sohnes, Bartholomäus. Ich weiß nicht, wie viele Mädchen waren, wie viele Jungen und wie die hießen und was aus denen geworden ist. So, und das ist aber für die Geschichte wichtig, denn ich muss diese Familie darstellen. Ich weiß, dass seine Frau Kunigunde hieß und über sie ist auch einiges überliefert. Da konnte ich einiges recherchieren, aber zum Beispiel über die Kinder nicht. Und da muss man tatsächlich sich überlegen, was tue ich jetzt? Wenn die Quellen es nicht hergeben, dann muss man sich die gewisse künstlerische Freiheit auch nehmen und sagen, ich muss das jetzt erfinden. Aber möglichst, das ist zumindest mein Credo, möglichst so, wie es sehr wahrscheinlich gewesen ist. Und da muss man eben dann wieder recherchieren. Wie war denn jetzt zum Beispiel eine Namensgebung innerhalb der Familie? Wie wurden Kinder, oder nach wem wurden Kinder vielleicht auch benannt? Ich musste mir auch die Freiheit nehmen zu sagen, so und so viele Mädchen und so viele Jungen waren es, weil ich weiß es einfach nicht. Das sind dann so fiktive Sachen, die man dann einbringen muss, wenn man keine andere Möglichkeit hat. Ansonsten ist es allerdings dann auch wirklich wichtig, dass man sehr, sehr viel mehr recherchiert, um auch ein Gefühl für die Person zu bekommen. Mhm. Denn man muss sich ja dann auch in diese Person hineinversetzen. Und in meinem Fall war es ja nicht nur diese eine Person, sondern das ganze Ensemble an Figuren, das in dem Roman vorkam, die meisten Figuren davon, oder ich sag mal, mehr als die Hälfte der Figuren hat real existiert und die musste ich alle recherchieren und ein Gefühl für sie bekommen. Und dann habe ich mir auch natürlich noch den Spaß gegönnt und habe aus den verschiedenen Perspektiven dieser Figuren geschrieben. Auch aus der Perspektive zum Beispiel des Hexenkommissars Jan Möden. Das war ein unmöglicher, schrecklicher Mensch. Und das hat mich auch viele Nerven gekostet und Schweiß und Herzblut, um mich in diesen Mann hineinzuversetzen, aus seiner Perspektive dann zu schreiben. Aber dann muss man natürlich auch viel darüber recherchieren, wie war denn dieser Mensch? Was war das für einer? Ne? Mhm. Wie hat er getickt? Wie hat er gedacht? Und das geht über die reinen Lebensdaten natürlich weit hinaus. Mein Glück war, dass diese Figuren oder diese Personen, sage ich jetzt mal, dass die sehr gut historisch recherchiert schon sind, also dass die wissenschaftlich auch schon sehr erforscht sind. Das Interessante war, ich hatte schon einen großen Teil des Manuskripts geschrieben, als ich vom Rheinbacher Stadtarchiv, dort vom Archivar, benachrichtigt wurde, ich solle doch mal kommen, er hätte was für mich. Und er hatte tatsächlich durch einen Dachbodenfund von einem Bonner Bürger Materialien erhalten, die er mir dann gezeigt hat, die sich auch zum Teil um Jan Möden drehten und wo dann sich herausgestellt hat, dass der Mann sogar noch schlimmer war, als ich überhaupt schon recherchiert hatte und als ich ihn schon dargestellt hatte. Also da standen mir dann tatsächlich die Haare zu Berge. Und ich hätte es gerne mit in das Buch hineingenommen, aber das wäre zu viel gewesen. Also dann irgendwann ist es auch zu viel des Guten tatsächlich. Und ich habe mir dann vorgenommen, irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, werde ich vielleicht einen Blogartikel nochmal dazu schreiben, wenn ich auch den Nerv dazu habe, mich mit diesem Mann zu befassen. Sowas passiert auch.
Hat man ein Gefühl gegenüber den Personen, wenn man jetzt weiß, die Quellen geben das nicht her und ich muss was dazu dichten in dem gewissen Rahmen, den Sie geschildert haben, ist das dann ein schmerzhafter Prozess, weil man ja weiß, es stimmt eigentlich nicht so ganz. Also wie fühlt man sich der Person gegenüber, die das damals wirklich war?
Ja, zwiegespalten natürlich. Das ist ganz klar. Man will dieser Person natürlich so viel wie möglich, also in ihrem Leben oder den ganzen Details Rechnung tragen. Aber das geht einfach an manchen Punkten nicht. Und das ist vielleicht auch so ein Lernprozess mit der Zeit, dass man dann weiß, okay, manche Dinge gehen einfach nicht. Und es ist ja auch kein historisches Nachschlagewerk, was ich geschrieben habe. Es ist ein Roman nach wie vor, auch wenn er auf einer wahren Geschichte beruht. Das ist auch ganz wichtig. Für mich gilt auch, das sehen andere natürlich auch anders. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die es anders handhaben. Aber ich würde zum Beispiel niemals die Geschichte verfremden oder verändern oder den geschichtlichen Ablauf von irgendwelchen Ereignissen zurück- oder vordatieren oder solche Dinge, damit sie zu meiner Geschichte passen. Das würde ich nie tun, auch nicht bei fiktiven Figuren. Also wenn ich merke bei der Recherche, ja, aber das kann aber in dem Jahr so und so gar nicht gewesen sein oder in dieser Stadt oder in dieser Situation, das kann nicht gewesen sein, dann verändere ich quasi nicht die Geschichte, die Historie, sondern meinen Plot. Und nicht die Geschichte verändern. Das ist einfach, aber das ist so eine persönliche Sache. Das kann man natürlich theoretisch tun. Man kann es auch dann im Nachwort erwähnen, dass die Schlacht X irgendwie eigentlich 100 Jahre früher stattgefunden hätte oder sowas. Aber damit würde ich mich wesentlich schlechter fühlen, als damit, dass ich jetzt Hermann Löhr, sage ich jetzt mal, 3 Söhne und 5 Töchter angedichtet habe oder sowas und denen Namen gegeben habe. Wenn das Gesamtwerk letztendlich so authentisch wie möglich ist, also wenn ich mein Bestes gegeben habe, um herauszufinden, wie es wirklich war, und ich weiß, ich konnte einfach nicht mehr tun, dann kann ich auch mit diesem kleinen Zwiespalt leben und hoffe eben, dass, sage ich immer so halb im Scherz, dass Hermann Löhr irgendwo auf seiner Wolke sitzt und trotzdem wohlwollend auf mich herabblickt, dass ich seine Geschichte doch nochmal erzählt habe, auch wenn sie vielleicht nicht 100%ig stimmt.
Und es sind ja nicht nur die Menschen aus der früheren Zeit, es sind ja auch die heutigen Leser in gewisser Weise, denen gegenüber man eine Verantwortung trägt.
Das ist richtig. Aber da ist es eben dann tatsächlich so, dass man eben zumindest in einem Nachwort erklären kann oder vielleicht auch sollte, was nun tatsächlich real gewesen ist und was fiktiv ist, was man dazu gedichtet hat. Also das, denke ich mal, das ist schon so eine gewisse Sache, die man tun sollte für mein Gefühl. Also ich meine, das ist natürlich, kann jeder handhaben, wie er möchte. Aber für mich ist es ganz wichtig, dass ich hinterher ein bisschen darüber aufkläre, was jetzt nun von mir kam und was tatsächlich der Wahrheit entsprochen hat.
Gibt es denn sonst noch einen Tipp, den Sie Autoren mitgeben wollen, die vielleicht gerade auch erst anfangen, historische Romane zu schreiben und zu recherchieren?
Das ist jetzt schwer, weil es so individuell ist. Es kommt ja auch immer darauf an, was es für eine Geschichte ist, wo die spielt, wann die spielt. Also grundsätzlich habt Spaß an der Recherche, am Entdecken von Geschichte. Also das ist ganz wichtig, wenn man diese Freude nicht in sich hat, neue Dinge über Begebenheiten zu erlernen, die schon unter Umständen Jahrhunderte oder Jahrtausende zurückliegen. Wenn man diese Freude nicht spürt, dann lasst es gleich bleiben. Also wirklich habt Spaß daran. Und wenn ihr merkt, ihr entdeckt so viele neue Sachen, die ihr im Moment gar nicht brauchen könnt, dann Notizen machen, fotokopieren oder abfotografieren oder was auch immer. Abheften irgendwo oder in Kartons sammeln. Also ich habe auch so schöne Recherchekartons. Da sind Kopien von allen möglichen Recherchematerialien drin. Und werft auf jeden Fall nichts weg. Dann würdet ihr euch ärgern. Egal, was ihr zusammengetragen habt, werft es nicht weg. Ihr braucht es irgendwann vielleicht nochmal.
Weitere Informationen und Hintergründe unter www.daniela-preis mit Doppel-S geschrieben.de